Liebe Gemeinde, ihr habt den Predigtext gehört. Ich habe die Basisbibel gewählt. Irgendwann hat Claudia gesagt, du, der Text, den du mir geschickt hast, ich weiß gar nicht mehr, welche Übersetzung, dass du gesagt hast, die sei ein bisschen nicht so transparent. Da habe ich gesagt, also dann nehmen wir die Basisbibel, weil ich weiss, da zu Winterthur nimmt man eher einmal die Zürcher Bibel. Ich habe eine besondere Vorliebe zu der Basisbibel, weil es sind 4 Dozenten von Reutlingen mit dabei. Auch mein alter Griechischlehrer, der noch als Korrektor mitschafft, Walter Kleiber. Aber die Geschichte ist noch etwas anders. Bei einer der vorletzten Pfarrversammlungen hat Jörg Bartel irgendwo in einer Zwischenbemerkung seinen Frust geäussert. Er hat 6 oder 7 Jahre mitgeschafft am Neuübersetzung von der Lutherbibel. Und wo sie dann die Vorschläge gemacht haben, sei fast alles wieder gestrichen worden. Nein, das kann man so nicht schreiben, sonst ist es nicht mehr Lutherbibel. Es ist klar, es gibt gewisse Formulierungen der Lutherbibel, die sind bekannt, auch gerade bei der älteren Generation, die haben sich eingefleischt. Und die Gruppe von jungen Theologen, nicht nur aus der EMK, sondern aus verschiedenen Kirchen und Fakultäten, haben gefunden, man müsste jetzt die Lutherbibel ein bisschen griffiger Deutsch machen und ein bisschen besser lesefreundlich. Und dann sagt Jörg Bartel, wo er frustriert auf Reutlingen heimsäge, hat er das dann eben einmal erzählt. Und dann hat unser Hausphilosoph in Reutlingen, der Griechisch und Hebräisch unterrichtet, hat gesagt, ja, weißt du was, wir brauchen noch solche wie dich. Komm du mit zur Basisbibel. Die hat es dort nur ein paar Ausschnitte gegeben, Psalmen und das Neue Testament. Und wir wären schon noch froh, wenn wir da gerade einen Alttestamentler hätten. Und so ist Jörg Bartel dort gerade eingestiegen und andere auch noch. Und ich denke, wenn man heute jemand Jüngerem eine Bibel schenken will, ist die Basisbibel ideal, weil die ist eben als elektronische Variante noch viel besser wie als Buch. Also einem heutigen jungen Menschen müsst ihr kein Buch mehr schenken, der weiß nicht mehr, was er damit machen muss. Der kann alles nur noch elektronisch. Und bei der Basisbibel hat es links und rechts immer wieder so blaue Link. Also wenn ein Wort kommt, das man nicht kennt, oder was heisst Messias, oder was heisst am Tag der ungesäuerten Brote, dann kann man auf der Seite aussen den Link antippen und dann geht das gerade auf und man hat eine Klärung. Früher hat man immer wieder hin in der Bibel müssen schauen, was ist jetzt das, was ist gemeint. Und ich denke, sie ist griffig, gut lesbar und bleibt eben gleich am Text so gut, wie man das kann. Also, jetzt komme ich zu Epheser 3, 1 bis 9. Paulus redet auch immer wieder von einem Geheimnis. Das Geheimnis ist eigentlich eine verhüllte Information. Also wenn jemand von einem Geheimnis redet, dann weiss man, da ist etwas rum. Aber was? Das Geheimnis ist wie die Verpackung von einem Geschenk. Aber nicht immer sagt die Verpackung das aus, was da könnte drin sein. Es gibt Produkte, wo man manchmal das Gefühl hat, wenn man sie auspackt, also diese Schachtel hätte es jetzt kleiner machen können. Oder muss diese Flasche so einen riesen Deckel haben, wo es gleich nicht nötig gibt, wo nicht nötig ist. Aber die Werbefachleute sagen, ja, man muss aufpassen, dass es eben nicht zu billig aussieht, sonst kauft das niemand. Es muss bei der Präsentation im Laden so richtig gross sein. Geschenke haben das Geheimnis drin. Während der Weihnachtszeit vor Corona haben wir für unsere Enkel vieles müssen per Post bestellen. Und als sie dann einmal zu uns gekommen sind, stehen prompt 2 grosse Schachteln vom Hauseingang. Auf der einen Schachtel, die Originalschachtel, und man hat genau gesehen, was drin ist. Das Lieblingsgeschenk für unseren jüngsten Enkel. Aber seine ältere Schwester, die hat gerade geschnallt, was ist. Die ist vorgespeidet, hat das Pack genommen und im Keller versteckt. Der kleine Bruder hat nicht gesehen, was sie da verräumt hat. Und wir haben dann miteinander die zweite grosse Schachtel reingetragen. An Weihnachten hat unsere Enkelin dann stolz erzählt, sie hat das Geschenk, das Geheimnis von dem Geschenk gerettet, weil sie es eben versteckt haben und der kleine Bruder nicht gesehen hat, was er dann überkommt. Wir haben dann unsere Enkelin müssen enttäuschen und sagen, weißt du, was ist im anderen Geschenk drin, in der anderen Schachtel? Dies Weihnachtspack. Aber das war so eine kleine Schachtel gewesen, in so einem kleinen Pack hinein. Warum wissen wir nicht? Es hat ganz viel Stopfmaterial drin gehabt. Also du hast nachher auch noch dein eigenes Geschenk hineingetragen und hast es nicht gewusst. Das Geheimnis haben wir für uns behalten. Sie haben sicher auch schon Geschenke bekommen, wo sie beim Auspacken enttäuscht waren. Weil vielleicht eben die Schachtel etwas vortäuscht hat, was gar nicht drin ist. Oder das Geschenk hat nicht dem entsprochen, wo man sich vielleicht erhofft oder gewünscht hat, den Vorstellungen. Vielleicht ist es aber auch für sie eine persönliche Knacknuss geworden. Behalte es, gib es weiter oder entsorge es oder was mache ich damit? Wir haben bei unseren Kindern immer Geschenke so umpackt, dass die Verpackung sicher etwas anderes erzählt hat, wie das, was drin war. Um nicht schon, wenn sie unter dem Christbaum gehen, schauen oder am Geburtstag sagen, ah ja, jetzt komme ich das über. Also eine CD war meistens in einer grossen, flachen Schachtel, dass man das nicht gemerkt hat. Und dann gibt es noch die Anekdote zu Hochzeitsgeschenken. Das Brutpaar ist nach der Hochzeitsreise am Auspacken und dann findet sie eine Schachtel mit einer Meissner Porzellan-Zuckerdose und da sagt die Brut, typisch Tante Bertha. Das Ding passt überhaupt nicht zu unserem Service. Der Bräutigam, ist es wertvoll? Brut, das ist mir gleich. Schmeiß es weg, es ist vielleicht gut gemeint, aber das können wir sicher nicht brauchen. Ein paar Wochen später kommt von der Tante Bertha ein Brief. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu fest gewundert über die Zuckerdose eurer alten Tante. Aber ich wollte euch die 20.000 Franken nicht einfach in einem Gouvert überreichen und ich hoffe, dass ihr sie gut gebrauchen könnt. Der Text aus Epheser 3, der redet auch immer wieder von einem Geheimnis. Geschenk von Gott und das Geschenk, das seine Knacknüsse hat. Aber die liegen ein bisschen anders vor uns. Knacknüsse, Nuss, die man auftun muss, dass man sieht, was in den Schalen rauskommt. Ist es eine Frucht, die gut ist, die gut schmeckt? Können wir sie brauchen oder müssen wir sie entsorgen? Und weil der Paulus das Ganze nicht so einfach gesehen hat, wie wir vielleicht, wenn wir das heute lesen, dann ist es für ihn noch viel mehr gewesen. Er hat als gebürtiger Jude müssen über seinen Schatten gumpen, weil die Erkenntnis, die ihm dort aufgegangen ist, bei diesem Geheimnis, das hat ihn richtig gehend durchgeschüttelt. Er redet von einem Geheimnis, etwas, was er entdeckt hat, das ihm ganz neu aufgegangen ist. Und das beschreibt er schon in den ersten beiden Kapiteln vom Epheserbrief. Man hat fast das Gefühl, er ist so überrascht, er ist so euphorisch über das, was er entdeckt hat, dass er dreimal etwas Besonderes ankündigt. Es ist immer wieder die gleiche Entdeckung, aber mit der ganzen Bedeutung. Am eindrücklichsten ist im Kapitel 2, das, was ich auch als Eingangsvers gebraucht habe, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das war Neuland für die Menschen zur Zeit von Paulus. Da geht es um das Bürgerrecht von Gott. Die messianischen Christen oder die erste Christengemeinde hat immer das Gefühl gehabt, ja, Gott wendet sich euch schon zu, aber die Juden, die haben viel mehr. Die sind ganz anders darin eingeordnet. Und jetzt braucht der Paulus das Wort Bürgerrecht, einbürgert. Ihr habt das gleiche Recht wie das Volk Israel. Das hat bis jetzt nur denen gegolten, aber jetzt allen. Und so ist für mich der Text im Kapitel 3 vom Epheserbrief eine Fortsetzung von Weihnachten. Bei Weihnachten, da denken eben viele nur an Geschenke, an die Bedeutung des Schenken. Aber Weihnachten, da gehört viel mehr dazu, das wird leider immer wieder vergessen. Es ist erst der Anfang von dem, was Gott im Sinn gehabt hat. Und beim Thema Erbe, wir sind Erben, geht es um das, was uns Gott geschenkt hat. Es geht um die Fortsetzung von Weihnachten, das Geschenk von Gott an die Menschheit, an uns. Und das ist die Offenbarung, die einem Paulus so plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Seit Christus haben nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden Zugang zu Gott, ohne dass sie Juden werden müssen. Vielleicht denken sie jetzt ja und ist das ganze Geheimnis. Aber die Frage bleibt schon, wie sieht das bei uns im Alltag aus? Wenn wir uns einmal versuchen vorzustellen, was das für die damaligen Christen geheissen hat und bedeutet hat, ich denke, die sind wirklich begeistert gewesen. In dem Ort, wo der Paulus aufgewachsen ist, wo er Jude war, im östlichen Mittelmeer, da sind die Juden eine kleine Gruppe gewesen. Aber sie haben sich sichtbar von anderen unterschieden. Mehr, er war ein strenger Jude gewesen. Noch strenger, wie eigentlich die Zeit verlangt hat. Und nur die Erfüllung der Gebote hat den Zugang zu Gott gebracht. Und das hat dann so ausgesehen. Der Sabbat, alle haben gearbeitet, aber die Juden nicht. Ein Fest wird gefeiert, alle haben mitgegessen, aber die Juden nicht. Und die Juden haben die alttestamentlichen Gebote, die sie sich daran gehalten haben, nicht als Belastung empfunden, sondern eine Auszeichnung. Und sie haben es richtig gern stolz auf den Markt getragen. Sie sind stolz auf ihr religiöses Erbe. Ein Teil davon haben wir auch am Anfang der Josua-Geschichte gehört. Aber da war einfach eine deutliche Mauer zwischen ihnen und den anderen. Und wo dann Juden Christen geworden sind, hat es angefangen zu verändern. Aber auch aus vielen, es ist immer, Paulus braucht den Begriff Heiden, den müssen wir heute vielleicht neu übersetzen. Griechen, Römer, Leute aus Afrika, aus dem Balkan und immer mehr europäische Staaten. Und sie haben sich gefunden, um den Glauben an Jesus Christus haben gehofft, die Mauer würde fallen. Aber es war eine kleine Gruppe, aber die Versöhnung hat nicht stattfinden können. Die Unterschiede, die sind nicht so einfach aufzuheben gewesen. Und die Frage ist immer grösser geworden, was ist mit diesen Unterschieden, wie gehen wir mit ihnen um? Ich glaube, der Paulus hat am liebsten geschrieben, ihr seid Teil vom Leib Christi. Ihr gehört alle zum gleichen Körper, so wie ein Fuß oder eine Hand auch zum Körper gehört, aber nicht das Gleiche ist. Und es geht nicht darum, den Unterschied zu beschreiben, sondern das Gemeinsame, das, wo man zusammen ist. Und so ist es immer weniger ein Geheimnis. Es ist ein Paulus in Schuppen vor den Augen gefallen. Und was sich da und dort schon im Alten Testament aufgezeigt hat, überall dort, wo bei Verheißungen nicht nur die Juden gemeint sind, ist etwas aufgegangen. Zum Beispiel beim Abraham, ihr sollt gesegnet sein. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Darum gehören auch wir, wie Zeitgenossen von Paulus, zu denen, die das Erbe überkommen haben, die Teil sind von diesem Geheimnis. Für die ersten Christen war das eine wichtige Botschaft. Ihr steht auf der Seite von Gott, zusammen mit dem Volk Israel. Die Frage, habe ich das Gefühl, stellt sich heute etwas anders. Wir werden mit dieser Frage konfrontiert, oder ich konfrontiere euch mit dieser Frage. Wenn wir das Erbe annehmen, dann die Erbannahme, die hat Konsequenzen. Ich habe das darum so ausgeführt, wie das zur Zeit von Paulus war, die Differenzen zwischen den ersten Christen und den Juden, weil es dort eine grosse Herausforderung war, Unterschied auszuhalten, stehen zu lassen, wenn man ein Teil vom Leib Christi ist. Weil man muss merken, ich bin nicht der ganze Leib Christi, ich bin nur ein Teil. Ich bin vielleicht Hand, Fuß oder nur ein Ohrenläppchen. Aber immer wenn die Unterschiede wichtig werden, dann scheint es, wie wenn das Geheimnis oder das, was der Paulus entdeckt hat als Geschenk von Gott, wenn das wie in den Hintergrund verschoben würde. Und dass es nicht so soll sein, sieht man in diesen beiden Versen, am Schluss vom Predigtext, Vers 8 und 9. Paulus wiederholt da nochmal, also ich bin nicht besonders stolz, dass ich das euch sagen kann, sondern ich bin der unwürdigste unter allen Heiligen. Es ist eigentlich ein krasser Gegensatz. Die Heiligen, das sind die bezeichnet worden, die sich auf Gott ausgerichtet haben. Aber von denen, die sich auf Gott ausgerichtet haben, sagt der Paulus, bin ich der unwürdigste. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass ich das sein kann, dass ich diesen Platz füllen kann. Und ich soll es allen Völkern weitergeben, was für ein grosser Reichtum in Christus ist. Ja, er ist Missionar geworden, er hat das gemacht. Er soll ans Licht bringen, was das Geheimnis für Gott, von Gott für eine Wirklichkeit lassen werden. Das Geheimnis von dem, der alles geschaffen hat. Um das geht es, dass wir Erbberechtigte von Gott sind. Erbberechtigt, den unbegreiflichen Reichtum in Christus weiterzutragen. Das, was Gott uns geschenkt hat. Paulus würde vielleicht heute den Begriff brauchen, auch für die Neoheiden. Dort hat das einfach zwischen Juden und Heidenchristen stattgefunden. Aber das wiederholt sich immer wieder. Es gibt immer mehr Menschen, die areligiös sind. Und darum hat das Erb auch etwas mit uns zu tun. Und das Erb hat zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn wir das Erb annehmen, dann sollen wir es nicht als Geheimnis behalten. Und wenn wir das Erb annehmen, dann sollen wir das Problem nicht bestehen lassen, dass es so unterschiedliche Formen gibt, verschiedene Sachen gibt. Aber das Problem, das besteht immer noch. Auch mit anderen Akteuren. Wenn die Verpackung wichtiger wird wie der Inhalt, dann gibt es ungute Differenzen in einer Gemeinde. Und da müssen wir nicht über Kirchengrenzen heraus schauen. Es reicht schon, wenn wir die weltweite EMK anschauen. Auf dem englischen Beitrag auf Wikipedia habe ich den Abschnitt gelesen über die abtrennte Global Methodist Church. Also die sich von der United Methodist Church abtrennt haben, weil sie mit den Entwicklungen, wo wir dran sind, nicht einverstanden sind. Und dort habe ich unter anderem gelesen, und das habe ich sonst so noch nie gehört, dass sich auch ein Teil von der United Methodist Church abtrennt hat, weil sie einen progressiveren Weg hat wollen. Weil sie gefunden hat, die United Methodist Church, die wird immer konservativer, die wird immer langweiliger. Wir wollen etwas viel progressiver. Und dann haben sie die Liberation Methodist Connection gegründet. Es ist schwierig, an dem einen Leib zu arbeiten, da dran zu sein. Und ich denke, Paulus hat das zu seiner Zeit probiert, aber er hat es auch nicht immer in allen Formen gefunden. Und ich weiss, Differenzen in Glaubensfragen, in unterschiedlichen Sichtweisen, die kann man nicht so einfach ablecken und nicht immer einfach klären. Man kann nicht immer einfach klären, ist jetzt das eine Glaubensfrage, ist das eine Stilfrage, ist das eine theologische Frage oder ist das etwas, was mich persönlich betrifft. So oder so. Paulus sagt, wir sind Miterben, wir sind Mitglieder und wir sind Mitteilhaber, wenn wir uns auf das einlassen. Auf meinem Haarwasser steht der Begriff gegen erblich bedingten Haarausfall. Ich habe mir das zugelegt, weil bei meiner Geburt bin ich verschrocken, wie wenig Haar mein Vater schon hat. Also ich habe das dort schon gemerkt, dass das in unserer Familie drin ist und der Grossvater hat das auch. Wenn ich den Begriff erblich bedingt im Sinn von Paulus weiterziehe, wenn wir das Erb als Gotteskind annehmen wollen, dann geht es zuerst um das Geheimnis, das Paulus aufgetan hat und wo kein Geheimnis mehr bleiben soll. Das müssen alle Menschen wissen. Seit Christus haben alle Menschen Zugang zu Gott. Und zwar ohne, dass sie irgendetwas machen müssen, ohne menschliche Hürden müssen zu überwinden. Gott hat alles weggeräumt. Und so heißt es dann eben auch beim Paulus: und für sich behaltet das Geheimnis nicht für euch, sondern plaudert es aus. Damit sind wir eben, oder damit durch das Geheimnis sind wir erblich bedingte oder erblich vorbelastete Träger vom Evangelium. Wenn wir es annehmen. Und das Gnadengeschenk von Gott an uns, unser Erbe, es wird uns nicht aufgezwungen, aber wir werden auch nicht gefragt, es liegt parat. Aber es braucht unser Ja. Und ich denke, darum sind auch so alte Texte wichtig, sich immer wieder die Frage stellen, ja, ich will das Erbe annehmen, ich will in das Geheimnis hineingehen, das der Paulus aufgetan hat. Es ist eine kleine, knappe Wegstrecke, die uns bleibt. Das Erbe abholen, das Erbe annehmen. Das, was die ersten Christen im kühnsten Traum nicht erhofft hätten, liegt plötzlich für sie parat. Also für sie ist das der Hammer gewesen, wo der Paulus sagt, ihr seid Hausgenossen von Gottes. Mir ist das nie passiert. Oder ich weiß nicht, ob ihr mal das Erlebnis gehabt habt. Das ist ja der Hammer. Wir werden auf gleiche Stufe gestellt wie das Volk Israel. Ich bin irgendwie da innen eingewachsen und ich sage immer, ich bin ein Rampenchrist. Durch die Sonntagsschule ist einfach immer mehr dazugekommen und immer mehr dazugekommen. Aber also als eindeutig bewusste Steilwand-Situation ist das nie gewesen. Also das, was die ersten Christen nie erhofft hätten, das liegt auch für uns bereit. Und wenn wir heute Paulus würden fragen, ja, was ist jetzt genau deine Entdeckung? Was ist das? Was heisst das für mich? Dann würde er uns einfach sagen, das Beste für dein Leben, das Beste für die Menschen um dich herum. Tu die Schachteln auf, lese dem Geheimnis und lass auf dich wirken. Amen.